Jesus lebt, das Grab ist leer und wie auch immer man Ostern in wenigen Worten zusammenfassen könnte. Jochen hat gerade gesagt, wir wollten ja sprachfähiger werden und wollen es immer noch. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr so einen Satz in letzter Zeit mal zu jemandem gesagt habt, der das nicht glaubt. Habt ihr? Die Reaktion darauf, die war vermutlich bei den meisten von uns ganz ähnlich. Man wurde einfach belächelt oder es gab so ein peinliches Schweigen, keine Reaktion. Wir sind ja alle politisch korrekt und machen uns nicht gegenseitig nieder. Aber die allermeisten Menschen in unserem Umfeld, die glauben das einfach nicht. Die glauben nicht an diesen Satz, Jesus lebt oder das Grab war wirklich leer. Für die meisten gehört diese Geschichte in dieselbe Kategorie wie alle, die damit anfangen, es war einmal. Nur halt irgendwie formaler. In der Bibel, da gibt es dieses Buch. Wusstest du, dass das schon immer die Reaktion der Menschen war, die diese Nachricht nicht glauben? Manchmal denkt man ja, früher die Leute, die waren so naiv, die haben es einfach geglaubt. Und heute sind wir natürlich viel schlauer. Wir wissen es besser und deshalb glaube ich nicht daran. Aber schon zur Zeit der ersten Christen war die Auferstehung Jesu verpönt. Die Leute haben größtenteils nicht daran gedacht, nicht daran geglaubt. Für die Einzelnen, für einige war es einfach die Dummheit schlechthin. Das geht doch gar nicht, dass man sowas denkt. Für andere war das einfach unmöglich. Gott kann doch nicht sterben. Es war ausgeschlossen in dem Weltbild der Menschen damals. Und selbst diejenigen, die ganz am Anfang zur Gemeinde dazugehörten, die also Christen waren, die sich als Christen bezeichnet hatten, hatten damit ein Problem. In einem seiner längsten Briefe geht Apostel Paulus auf viele Fragen und Probleme der Gemeinde ein. Es ist der erste Korintherbrief. Darum ist er wahrscheinlich auch so lang, weil in der Gemeinde eben so viele Fragen und Probleme da waren. Und ratet mal, worum in diesem längsten Brief des Paulus das längste Kapitel geht. Genau darum, um das Thema der Auferstehung. Das ganze 15. Kapitel, richtig lang, geht es nur um diese Frage. Also war das damals auch schon ein riesiges Thema. Und Apostel Paulus musste sich richtig ins Zeug legen, richtig viele Worte verwenden, ins Pergament da einritzen, um diese Fragen der Christen damals nachvollziehbar zu beantworten. Lesen wir mal in dieses lange Kapitel hinein, natürlich nur ein Auszug davon, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Das ist der Einstieg in dieses Kapitel zum Thema Auferstehung von Paulus und er leitet seine Argumentation damit ein, dass er seine Leser daran erinnert, ihr habt das doch alles geglaubt. Ihr habt das angenommen, als ich es euch erzählt habe. Einige Monate vor diesem Brief, bevor Paulus ihn geschrieben hat, war er selber eine lange Zeit in dieser Stadt in Korinth und hat ihnen Jesus vorgestellt. Und die Leute, die jetzt zur Gemeinde gehören, die haben es damals angenommen, haben Jesus kennengelernt und daran geglaubt. Und Paulus zählt hier drei Dinge zum Kern dieses Evangeliums. Und ich finde es spannend, nachdem wir The Four hatten, das jetzt mal einfach als Ergänzung dazu zu sehen, wie Paulus das Evangelium zusammenfasst. Das erste ist, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist der allererste Punkt. Das zweite, er war tot und wurde deshalb begraben. Warum sonst hätten die Römer damals jemanden begraben? Und das dritte, nach 3 Tagen hat Gott ihn aber wieder lebendig gemacht. Das sind die 3 Punkte, die für Paulus das Evangelium ausmachen. Das sind die Fakten, und so sagte er es vorher, die jeder Christ glauben sollte, die dazugehören, dass das Evangelium vollständig ist. Und im Rest dieses 15. Kapitels führt Paulus weitere Argumente an, die dafür sprechen, dass diese 3 Fakten, dass die glaubwürdig sind, dass man wirklich daran festhalten kann. Anders, das hatte ich eben schon gesagt, als wir glauben, waren die Leute eben nicht leichtfertig. Und nur weil da irgendjemand daherkommt und erzählt, da ist jemand auferstanden, haben sich alle gefreut und gesagt, ja, endlich erzählt mir das jemand, damit ich daran glauben kann. Nein, die Leute waren total skeptisch. Die meisten haben Paulus einfach vom Hof gejagt und ihm überhaupt nicht geglaubt. Also Paulus wusste, dass Erklärung nötig ist, dass Belege wichtig sind, damit die Menschen, die das hören, es nachvollziehen können. Und diese Belege liefert Paulus in diesem Kapitel. Sein erster Beleg, der steckt quasi in den Sätzen drinnen. Dort steht nämlich immer wieder, dass all das, was passiert ist bei Jesus, dass das in Übereinstimmung mit den Schriften, so nennt er es, also in Übereinstimmung mit dem Alten Testament, dass all das in Übereinstimmung mit dem Alten Testament passiert ist. Es wurde also schon Jahrhunderte vorher vorausgesagt, dass da jemand kommen wird, der leiden wird, der getötet wird, der dann aber wieder lebendig erscheint. Und da das nur bei einer Person passiert ist, wussten alle, die die alten Schriften kannten, das muss stimmen. Jesus muss dieser Mann sein, der im Alten Testament verheißen wurde. Also das ist der erste Beleg. Paulus begnügt sich aber nicht nur damit, dass er sagt, im Alten Testament stand das so, also glaubt das alle, liebe Leute, sondern er geht weiter und nennt als nächsten Beleg Augenzeugen. Er sagt, es gab da eine Reihe von Leuten, die gesehen haben, dass er gestorben ist am Kreuz, aber die genauso gesehen haben, dass er plötzlich wieder lebendig war. Und das waren nicht nur ein paar wenige Leute, die sich irgendwo in einem Hinterzimmer hätten verstecken können, um sich gemeinsam so eine Story zu basteln, die sie dann allen erzählen. Nein, es waren sehr, sehr viele Leute. Einmal sogar über 500 Personen auf einmal. Das kann keine Gruppenhalluzination sein oder sonst was. Die Menschen haben ihn wirklich gesehen. Und Paulus schreibt extra noch hin, dass einige schon gestorben sind, aber die meisten leben noch zu der Zeit, wo er diesen Brief schreibt. Und auch wenn es damals keine Flugzeuge oder Autos gab, war es trotzdem kein Ding der Unmöglichkeit, von Korinth nach Jerusalem zu reisen. Ein paar Schiffsreisen, paar Tage Schiffsreise und man wäre da. Die Gemeinden oder andere Leute, wo Paulus davon erzählt hat, die hätten das also überprüfen können. Und wenn das nicht stimmen würde, würde es überhaupt keinen Sinn machen, dass Paulus sich in dieser Weise angreifbar macht. Es waren also ganz viele Leute da. Und interessanterweise, wenn ihr genau mitgelesen habt, seht ihr, dass er am Ende nicht einfach sagt allen Aposteln, sondern dass er davor noch einen namentlich erwähnt. Jakobus. Jakobus, der Halbbruder Jesu, der also das ganze Leben lang von Jesus bis zum Kreuz alles miterlebt hat. Auf Tuchfühlung quasi, mit ihm unter einem Dach. Und wir wissen aus den Evangelien, dass seine Familie und seine Brüder eingeschlossen, dass sie sehr, sehr lange nicht davon überzeugt waren, dass dieser Mann, dieser Bruder, dieser Sohn, der ist, über dem im Alten Testament verheißen wird, dass er der Retter Israels ist. Sie haben einfach nicht daran geglaubt. Und jeder, der selber Kinder oder Geschwister hat, der kann sich das vorstellen. Stell dir vor, dein Bruder kommt irgendwann mal zu dir und sagt, ich bin der Retter der Welt, du darfst mich anbeten. Genauso hat Jakobus sich wahrscheinlich auch gefühlt, als Jesus das wahrscheinlich in anderen Worten irgendwie mitgeteilt hat. Aber nachdem Jakobus gesehen hat, wie Jesus an diesem Kreuz stirbt und wie er dann einige Tage später auferstanden ist, durch Jerusalem, durch Galiläa läuft und wieder lebt, hat er auch zum Glauben gefunden. Und wenn wir Josephus, einem Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, glauben können, war dieser Glaube daran, dass sein Bruder wirklich der Retter der Welt ist, so groß, dass er sich ein paar Jahre später sogar dafür hat umbringen lassen. Und wer würde sich für eine Lüge oder etwas, was vorgetäuscht wird, wirklich umbringen lassen? Jakobus hat es gesehen und geglaubt und ist sogar dafür gestorben. Paulus führt hier also Belege an, die für die Leute damals sehr, sehr überzeugend waren, die sie nachvollziehen und überprüfen konnten. Wenn wir jetzt auf uns schauen, ist das nicht mehr ganz so. Wir können ja eben nicht nach Jerusalem reisen, ja das schon, aber die Augenzeugen sind ja leider nicht mehr da. Sie sind ja gestorben und nicht auferstanden, also können wir niemanden befragen. Heute haben wir aber andere Belege. Und die möchte ich jetzt einfach mal ergänzen im Sinne des Predigttextes. Paulus wollte ja, dass die Menschen durch seine Predigt glauben können, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dass sie Belege in der Hand haben, die ihre Zweifel vielleicht beruhigen oder ihren Glauben einfach stärken. Und ein weiterer Punkt, den ich ergänzen möchte, ist einfach Jesus' Wirksamkeit. Das, was er mit seinem Leben, was er mit seiner Predigt, was er mit seinem ganzen Lebenswerk geschafft hat. Ob ein Mensch in der Antike damals wirklich gelebt hat und vor allem, was er gesagt und getan hat, das können wir heute ja nicht mehr wirklich überprüfen. Aber am Einfluss, den ein Mensch über die Geschichte hindurch ausgeübt hat, können wir zumindest ein Stück weit feststellen, ob das wirklich stimmen könnte, was er sagt oder was über ihn geschrieben wird oder nicht. Also zum Beispiel, Cäsar hat selber über seine Eroberung Galliens geschrieben. Wäre Cäsar jetzt nicht an anderen Stellen ein wichtiger Mann, der von anderen Schriften erwähnt wird, wo wir wissen, den gab es tatsächlich und er war ein mächtiger Cäsar, dann könnten wir diese Schriften irgendwie gar nicht so richtig glauben, weil er stellt sich da ein sehr, sehr gutes Licht. Er ist der mächtige Kaiser und Eroberer, ein toller Feldherr. Aber weil wir wissen, dass Rom in der damaligen Zeit unter ihm groß geworden ist, mächtig geworden ist, alles beseitigt hat, was sich ihm in den Weg gestellt hat, kann man diesen Bericht, den er selber verfasst hat, auch ein Stück weit glauben und annehmen. Und wenn wir das jetzt auf Jesus übertragen, muss man sich fragen, welche Chance hätte eigentlich eine neue Bewegung in der damaligen Zeit im kleinen, unbedeutenden Israel, wo die Jünger sogar sagen, dass es nur einen Gott gibt, nicht viele, wie die Römer es sagten und für sie wichtig war, dass alle in ihrem Reich das glauben, und dieser eine Gott sogar noch sterblich ist. Hätte man damals Wetten platzieren können, hätte wahrscheinlich kein einziger darauf gesetzt, dass dieser Glaube, diese neue Bewegung sich irgendwie im Römischen Reich halten kann. Aber wir sehen schon nach 100 Jahren und am Ende des 3. Jahrhunderts sieht man es noch viel mehr, dass diese Bewegung sich so rasant über das ganze Römische Reich ausgebreitet hat, dass am Ende des 3. Jahrhunderts eigentlich in jeder Stadt und sogar in den allermeisten kleinen Dörfern Gemeinden vorhanden waren, mit Christen, die das Leben ihrer Städte und Dörfer maßgeblich geprägt und beeinflusst haben. Und das innerhalb von 250 Jahren ungefähr. Das ist unglaublich. Und man muss natürlich dazu sehen, dass in dieser Zeit von 250 Jahren, dass die Menschen ja nicht einfach nur mit offenen Armen empfangen wurden, die angefangen haben, über Jesus zu reden, sondern sie wurden eigentlich aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Sie mussten unglaubliche Repressionen erleben und viele sind auch gestorben, weil sie sich zu Jesus gezählt haben. Aber trotzdem hat sich der Glaube an Jesus in den ersten Jahren so schnell ausgebreitet wie keine andere Bewegung. Und bis heute ist das Christentum die am weitesten verbreitetste Religion oder der Glaube und die Bibel das mit Abstand am häufigsten gekaufte Buch. Wenn man also von der Wirksamkeit Jesus ausgeht, ist all das, was im Neuen Testament über ihn geschrieben steht, wahrer, kann man ja nicht sagen, aber nachvollziehbarer, verlässlicher als all das, was wir in anderen antiken Quellen über irgendwelche anderen Männer lesen. Ein weiterer Punkt ist, aus Sabbat wird Sonntag. Ist für uns heute vielleicht nicht mehr ganz so bedeutend oder nachvollziehbar, aber in der damaligen Zeit war das ganz schön verrückt, dass sowas passiert ist. Die Juden, dort, wo Jesus geboren ist, er war ja selber Jude, mit denen er meistens zu tun hatte, die haben ja seit Mose, also schon seit Jahrtausenden, den Samstag als ihren Sabbat gefeiert, wo klar war, das ist der Tag Gottes. An dem Tag halte ich alles ein, was im Gesetz steht und erst recht nicht gehe ich dann zur Arbeit oder tue irgendetwas im Haushalt, weil das einfach so wichtig ist im Buch Mose. Es war so wichtig, dass schwerste Strafen ausgesprochen werden, wenn jemand sich nicht an das Sabbatgebot hält und es missachtet. Und wenn ein Jude selbst an irgendeinem der anderen 612 Gebote nicht ganz so treu war, dann war er es beim Sabbatgebot allemal. Das war quasi die Markierung für einen Juden. Wenn ich das halte, sehen andere Menschen, dass ich Jude bin. Und wenn ich das nicht halte, bin ich kein Jude mehr. Es war also wirklich eine hohe Messlatte. Aber plötzlich sehen wir, dass schon kurz nach der Kreuzigung von Jesus Tausende dieser Juden nicht mehr den Sabbat feiern, sondern den Sonntag als Tag Gottes nehmen und an dem Tag den Tempel besuchen, Gottesdienste feiern und nicht mehr am Samstag. Wie ist das möglich, dass diese so gesetzestreuen Juden von heute auf morgen plötzlich ihren Sabbat hinter sich lassen und den Sonntag als Tag Gottes feiern? Dieser Switch, der ist auch ein starkes Indiz dafür, dass etwas passiert sein muss, das diesen treuen Juden gezeigt hat, Gott ist der Sabbat wichtig, ein Ruhetag, aber es ist nicht mehr der Samstag, sondern der Sonntag, weil Jesus eben am Sonntag auferweckt wurde. Und die fünfte oder der fünfte und letzte Beleg für heute, der uns wirklich zeigt, dass die Auferstehung von Jesus glaubwürdig ist, sind die Quellen, die uns davon berichten, dass das so war. Alles, was wir über die Antike wissen, das hatte ich gerade auch schon angedeutet, wissen wir nur, weil irgendwelche Geschichtsschreiber aus der damaligen Zeit sich hingesetzt haben, Briefe an irgendwen geschrieben haben oder es einfach für sich festgehalten haben, um zu zeigen, das ist passiert. Und manche Leute kennen wir vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, sowas wie Herodot, Tacitus oder Josephus, den ich gerade schon erwähnt hatte. Und diese ganzen Geschichtsschreiber haben uns quasi die Antike, die Stationen, die für sie wichtig waren, überliefert. Zum Beispiel die Perserkriege, der Aufstieg Griechenlands kurz vor Alexander dem Großen, all das wissen wir nur, weil, wie gesagt, der Herodot die wichtigsten Schlachten damals im 5. Jahrhundert vor Christus festgehalten hat. Er hat sie beschrieben und damit gezeigt, wie das große Perserreich langsam untergegangen und Griechenland aufgegangen ist. Oder ich hatte Julius Caesar auch schon erwähnt, der von sich selbst schreibt und der Nachwelt zeigt, was für ein großer Feldherr er war, als er Gallien erobert hat. Oder, was manchen ja auch bekannt ist, der Brand Roms. Rom wurde vom Kaiser Nero runtergebrannt, ungefähr 64 nach Christus. Und das wiederum wissen wir einfach nur, weil Tacitus im ersten Jahrhundert quasi live dabei war und das dann in seinen Annalen festgehalten hat. Und vielleicht kennt ihr es noch mal aus dem Geschichtsunterricht oder zumindest aus Geschichtsbüchern. Und das wird einfach gelehrt, geglaubt, sage ich mal. Bei Julius Caesar wird dann vielleicht noch mal gesagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil er ja, wie gesagt, über sich selber schreibt und sich groß machen wollt. Aber die Ereignisse werden eigentlich auch nicht angezweifelt. So, das mal als Hintergrundwissen dazu. Warum ich diesen Ausflug jetzt gemacht habe, ist folgender. Von Herodot, Tacitus, Caesar, wem auch immer wir nehmen, haben wir heute von den ganz, ganz alten Abschriften, die es gibt, von den ältesten, die es gibt, ungefähr so 5 bis 10. 5 bis 10 alte Handschriften oder Teile dieser Handschriften, die davon berichten, was Tacitus festgehalten hat. Die überlieferten Schriften von ihm. Und es ist gut, dass es von jedem mehrere Abschriften gibt, weil so kann man dann ja die eine neben die andere legen und sagen, ist das wirklich wahr? Passen diese Abschriften zueinander oder hat der eine Kopierer vielleicht nicht so gut gearbeitet wie der andere? Deshalb braucht man mehrere, um zu sehen, ob das passt. Und von diesen Geschichtsschreibern haben wir, wie gesagt, 5 bis 10 der ältesten Handschriften, Abschriften. Wisst ihr, wie viele Abschriften des Neuen Testaments wir haben? Über 5.800. Also 5 bis 10 im Vergleich zu über 5.800. Und jedes Jahr kommen mehr dazu, weil noch mehr gefunden und übersetzt werden. Also ein riesiger Unterschied. Und wir sehen, damit wird die Glaubwürdigkeit dieser Schriften, denn sie widersprechen sich nicht, vielleicht mal in einem Komma, aber nicht in den Inhalten. Dadurch wird die Glaubwürdigkeit dieser Schriften über das, was damals rund um den Tod und die Auferstehung Jesus passiert ist, viel, viel größer. Und um die Zuverlässigkeit einer Schrift oder einer Quelle aus der Antike noch weiter zu vergrößern, ist es wichtig, darauf zu schauen, wie viel Abstand liegt eigentlich zwischen dem Ereignis, über das berichtet wird, und der ältesten Abschrift, die wir haben. Und bei den Geschichtsschreibern, die ich gerade erwähnt habe, es ist bei allen eigentlich ähnlich. Es sind immer 800 bis 1000 Jahre ungefähr zwischen dem Ereignis und der ältest überlieferten Schriftquelle, die wir haben. Also zum Beispiel, ich hatte das mit Nero und Rom erwähnt, ist ungefähr 64 nach Christus passiert und die älteste Abschrift der Annalen Tacitus, die stammt aus dem 9. Jahrhundert. Das Papier, das damals benutzt wurde, ist ja schnell kaputt gegangen. Man musste ungefähr alle 100 Jahre neu abschreiben, weil das Papier sonst nicht mehr lesbar war. Und die älteste dieser Kopien über Nero und den Brand Roms ist aus dem 9. Jahrhundert. Und wie ist es beim Neuen Testament? Ihr ahnt es schon, es muss etwas anders sein. Die jüngste Abschrift, die älteste Abschrift, die wir gefunden haben, die wird nicht nur von christlichen Theologen oder Wissenschaftlern, sondern von allen, ins Jahr 100 bis 125 nach Christus datiert. Also keine 100 Jahre zwischen den Ereignissen und der ältesten Abschrift. Und aus dem 2. Jahrhundert haben wir noch einige andere Abschriften, die alle übereinstimmen. Diese Zahlen geben uns einen kleinen Einblick in die Zuverlässigkeit der Quellen über Jesus, über die Berichte der Auferstehung, über die Evangelien, über das Leben Jesu. Und da könnte man noch einige mehr anführen, aber diese allein reichen schon aus, um zu sagen, dass die Überlieferung über Jesus, also die Evangelien, die am besten, mit Abstand am besten überlieferten Quellen der Antike sind. Es gibt kein anderes Ereignis, das so zuverlässig berichtet wird, wie das Evangelium und das Leben Jesu. Also, ich fand es richtig überwältigend, das so nochmal vor Augen zu führen, zu sehen, was für ein Unterschied eigentlich zwischen all dem, was uns im Geschichtsunterricht oder in Geschichtsbüchern steht und hört, und dem, was über Jesus berichtet wird. Und wenn wir das jetzt mal einfach als bare Münze nehmen, von dieser Perspektive aus auf die Bibel, auf die Evangelien und vor allem auf den Tod und die Auferstehung Jesu schauen, dann wird irgendwie das Leben, der Blick auf die Bibel, eine ganz andere. Das Ostergeschehen als historisch anzunehmen, verändert ganz schön viel. Stellt euch vor, da ist einer, der von sich sagt, dass mit ihm das Ungleichgewicht in dieser Welt ein für alle Mal beendet ist. Und das stimmt. Es ist wahr. Seit die ersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, geht diese Welt den Bach runter. Mal merken wir es mehr, mal weniger. Aber egal, wer es versucht hat in der Geschichte oder auch heute, diesen Missstand zu beseitigen oder zumindest zu verbessern, der geht irgendwie immer nur einen Schritt vor und dann wieder zwei zurück. Wirklich besser wird es nicht. Wir versuchen es, wir strengen uns an, aber es kommt eine Niederlage nach der anderen. Aber da ist dieser Jesus, der sagt, dass er mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung diesen Abwärtsstrudel durchbricht. Dass er ihn stoppt und dass er es sogar schafft, ihn umzukehren. Und Jesus beschreibt es meiner Meinung nach selbst am allerbesten. Er ist weit nach seiner Auferstehung nochmal einem seiner Jünger begegnet, in einer Erscheinung. Wir haben diese Begegnung in der Offenbarung überliefert bekommen. Und da möchte ich einmal ganz kurz draus vorlesen. Zwei Verse, die Jesus in dieser Erscheinung zu seinem Jünger Johannes sagt. Dort heißt es, bei seinem Anblick, also als Jesus als Johannes den auferstandenen Jesus sah, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Dieser Jesus, dem Johannes 3 Jahre lang auf Schritt und Tritt gefolgt ist, Tag und Nacht, begegnet ihm jetzt noch einmal, aber eben als der Auferstandene. Und als Johannes Jesus in seiner Majestät, in seiner Gottheit sieht, verlassen ihn alle Kräfte und er fällt um, wie tot, liegt auf dem Boden. Aber Jesus kümmert sich um Johannes. Er richtet ihn auf. Und daran sehen wir auch schon, dass selbst diesem auferstandenen Jesus, dem König aller Könige, der einzelne Mensch wichtig ist. Er beugt sich runter, fasst ihn an die Schulter und richtet ihn wieder auf. Was für ein Bild. Gott selbst beugt sich zu uns Menschen herunter und berührt uns, richtet uns auf. Und jeder Satz, auch der kleinste Teil dieser paar Sätze Jesu, sind so ermutigend und so wegweisend für unser Leben. Und wir sehen es zum Beispiel an dem ersten Teil, du brauchst dich nicht zu fürchten. Was muss das in Johannes ausgelöst haben? Was löst das in uns aus? Vielleicht fühlen wir uns auch gefangen, wie Johannes es zu der Zeit auf der Insel Patmos war. Oder vielleicht sind wir uns nicht mehr so sicher, ob Jesus sich wirklich für uns und unser Leben interessiert. Oder wir zweifeln daran, ob angesichts der ganzen Ereignisse in der Welt seine Macht immer noch so groß ist. All das ging Johannes vielleicht durch den Kopf, als er in dieser Gefangenschaft auf der Insel war. Und all das geht vielleicht auch uns immer wieder mal durch den Kopf. Aber Jesus sagt dir, wie er Johannes gesagt hat, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und die Begründung folgt dann im nächsten Satz und in den Sätzen darauf. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Jesus war schon da, bevor es das Universum gab oder sonst irgendwas. Er ist der Erste. Und er wird auch da sein, wenn alles andere schon Vergangenheit und Geschichte ist. denn er ist und bleibt der Lebendige. Und nur er kann sagen, ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Ich war tot. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es immer wieder mal so, wenn ich die Bibel lese, dann trifft mich wieder ein Satz ganz besonders, obwohl ich den Satz ja schon häufiger gelesen habe. Und diesmal war es bei mir so, bei diesen drei Worten. Ich war tot. Wer könnte über den Tod in Vergangenheitsform reden? Wenn wir anfangen, über den Tod zu philosophieren oder darüber nachzudenken, dann geht es mir zumindest immer so, dass ich immer darüber spreche, wie ein Ereignis, auf das ich zugehe, das also in der Zukunft liegt. Es gibt keinen, der tot war und wieder zurückgekommen ist und darüber sprechen kann. Nur Jesus. Er kann sagen, ich war tot. Ich war tot. Ich war da schon mal. Bin aber wieder hier. Niemand anders kann das sagen. Und ich hatte Cäsar ja schon ein paar Mal erwähnt und er hat ja diese bekannten Worte gesagt, Veni, Vidi, Vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, über diesen Satz, dann dachte ich, wie zutreffend wäre es, wenn Jesus das damals gesagt hätte. Ich kam, ich sah, ich siegte. Selbst der Tod, das Totenreich, waren für mich nur sowas wie eine kleine Zwischenprüfung. Ich habe gesiegt. Es war nicht so schwierig. Der Weg dorthin hat ihn viel gekostet, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Ich kam, ich sah, ich siegte. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Weil Jesus schon da war und den Weg zurückgefunden hat, den Weg zurück aufgebrochen hat durch die Macht Gottes, hat er die Schlüsselgewalt gewonnen, könnten wir sagen. Und wer den Schlüssel zum Kerker hat, der hat keine Angst mehr davor. Der braucht sich nicht davor zu fürchten, denn der, der die Schlüssel hat, ist auf unserer Seite oder wir sind vielmehr auf seiner Seite. Und das ist der auferstandene Jesus. So stellt er sich seinem Jünger Johannes selbst in wenigen Sätzen vor. Und jeder Mensch ist auch heute, 2000 Jahre später, dazu eingeladen, an ihn zu glauben und dadurch auch Teil dieses großen Wiederherstellungsprozesses von Jesus zu werden. Jesus sagt, ich mache alles neu. Und das tut er nicht in einem großen Knall, sondern Schritt für Schritt seit 2000 Jahren durch jeden einzelnen Menschen, der anfängt, an ihn zu glauben. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Also, wenn du Angst hast, wenn du vielleicht gerade auch an einem Grab trauerst oder wenn du dir Sorgen über die Zukunft machst, dann seh auf Jesus. Er hat den Tod überwunden. Darum kann er uns dabei helfen, darum kann er dir dabei helfen, wenn du Angst hast, wenn du trauerst, wenn du dir Sorgen machst. Er will mit dir da durchgehen. Er will mit dir deine Angst und Sorgen und deine Not überwinden. Jesus ist der Lebendige und er sagt dir heute dasselbe zu wie damals Johannes. Und ich möchte, dass du diese Sätze von Jesus einfach mal für dich in Anspruch nimmst, dass du sie auf dich wirken lässt. Jesus sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Diesen Jesus, den dürfen wir kennenlernen. Und weil er gestorben und auferstanden ist, weil er Gott ist, dürfen wir ihn als seine Familie auch anbeten. Und das wollen wir jetzt mit dem letzten Lied auch nochmal tun. Ich lade euch dazu ein, nochmal aufzustehen und dieses Lied unserem auferstandenen Jesus zuzusingen. Ich will dich anbeten.